SWR Aktuell Wirtschaft mit Michael Wigmer.
Die deutsche Wirtschaft könnte nicht nur etwas gebremst oder gedämpft werden, sondern regelrecht zum Absturz gebracht, wenn das Energieeffizienzgesetz kommt, sagt der Chef des Münchner Wirtschaftsforschungsinstituts IFO, Clemens Fuest. Vor einigen Wochen ist das Gesetz als Umsetzung einer EU-Richtlinie schon durchs Kabinett. Nächste Woche ist erste Lesung im Bundestag. Bis 2030 muss der Energieverbrauch in Deutschland deutlich sinken, um 550 Terawattstunden im Vergleich zu 2008. Wenn wir vom heutigen Verbrauch ausgehen, wäre das eine Reduzierung um rund 22%. Und im gleichen Zeitraum würde das deutsche Bruttoinlandsprodukt dann um 14% zurückgehen, rechnet IFO-Chef Clemens Fuest vor. Warum denn, Herr Fuest?
Das Energieeffizienzgesetz regelt ja nicht die Energieeffizienz, sondern den gesamten Energieverbrauch. Das heißt, der gesamte Endenergieverbrauch Deutschlands soll bis 2030 auf 1867 Terawattstunden sinken. Und wenn wir davon ausgehen, dass die Energieeffizienz, also das, was man verbraucht pro Einheit Bruttoinlandsprodukt, dass das sich verbessert so schnell wie bisher, dann würde das bedeuten, dass das Bruttoinlandsprodukt deutlich sinken muss, damit wir diese Energieverbrauchsgrenze einhalten. Das heißt, weiter wachsen könnte die Wirtschaft nur, wenn die Energieeffizienz deutlich schneller ansteigt, als sie es bisher getan hat. Und die Frage ist, ob das funktioniert.
Jetzt sind aber doch viele Unternehmen schon längst dabei, ihren Energieverbrauch zu reduzieren, allein aus Kostengründen, weil Industrieenergie in Deutschland einfach sehr teuer ist. Glauben Sie nicht, dass es viel Einsparpotenzial gibt, ohne das Wirtschaftswachstum so zu bremsen, wie Sie das skizzieren?
Es gibt auf jeden Fall viel Einsparpotenzial und auch bisher hat man ja schon eingespart. Das heißt, der Energieverbrauch ist auch schon bisher eher gesunken, während das Bruttoinlandsprodukt gestiegen ist. Die Frage ist nur, ob man eine so drastische Senkung des Energieverbrauchs vorschreibt, vor allem wenn es überhaupt nicht nötig ist. Wir wollen ja nicht den Energieverbrauch senken, sondern wir wollen den Energieverbrauch umstellen auf klimaschonende Energien. Wir werden künftig Zeiten haben, da ist vielleicht sehr viel Energie vorhanden, wenn der Wind weht und die Sonne scheint. Das Energieeffizienzgesetz sagt aber, wir dürfen diese Energie möglicherweise gar nicht verbrauchen. Das ist also völliger Unsinn. Wir haben genug Wachstumsrisiken und müssen uns das nicht auch noch auferlegen.
Das ist einer Ihrer Hauptkritikpunkte an diesem Gesetz, dass eben nicht unterschieden wird zwischen fossiler und erneuerbarer Energien, sondern es nur ums Sparen insgesamt geht. Jetzt nehme ich die Gegenposition ein. Wäre das auf der anderen Seite nicht extrem kompliziert gewesen, da auch noch Vorgaben zu machen, am besten noch nach Branchen sortiert, wie viel von welcher Energie wo gespart werden muss? Das hätte man quasi auch gleich lassen können, oder?
Ja, das wäre auch unsinnig. Nein, der gesamte Ansatz ist vollkommen unsinnig. Es ist vollkommener Unsinn, den Energieverbrauch zu begrenzen. Das hätte man komplett lassen sollen. Es ist auch unsinnig, die Energieeffizienz pro Sektor vorzuschreiben. Das macht man in einer Planwirtschaft, aber nicht in einer Marktwirtschaft. In einer Marktwirtschaft sieht man zu, dass die Preise stimmen, dass CO2 vernünftig bepreist wird. Man konzentriert sich auf Klima- und Umweltschutz, das, was man wirklich regeln muss. Und man regelt nicht Dinge, deren Regelung einfach überflüssig ist. Wir brauchen kein Energieeffizienzgesetz. Wir brauchen schon Energieeffizienz, aber wo die sinnvollerweise gesteigert wird, das entdecken wir eben am Markt. Die Preise müssen stimmen. Wir brauchen kein Energieeffizienzgesetz.
Was würde denn ein Industriestrompreisdeckel bewirken, so wie er gerade im Gespräch ist? Der würde doch dann wahrscheinlich sogar noch für weniger Sparbemühungen sorgen, wenn der Industriestrom günstig wird.
Ja, genau, das macht es noch schlimmer. Also die Politik begrenzt auch mit dem einen Gesetz den Energieverbrauch und mit dem anderen Gesetz, dem Energiestrompreis, will sie den Energieverbrauch anschieben. Das passt überhaupt nicht zusammen. Die Politik steuert gleichzeitig nach rechts und nach links. Und wenn man das macht, dann gerät man ins Schlingern. Also man hat wirklich den Eindruck, die Energiepolitik hat komplett die Orientierung verloren.
IFO-Chef Clemens Fuest hält das Energieeffizienzgesetz für völligen Unsinn. Am kommenden Donnerstag ist erste Lesung im Bundestag. Ultimatum an die britische Regierung. Entweder bestimmte Passagen aus dem Brexit-Handelsvertrag mit der EU werden neu verhandelt oder Autowerke in Großbritannien müssen geschlossen werden. Der Opel-Mutterkonzern Stellantis, einer der größten Autobauer der Welt, hat dieses Ultimatum aufgestellt und droht konkret damit, ein Werk der britischen Opel-Tochter Vauxhall dicht zu machen. Es geht um den Bau von Elektroautos und am Ende um Auswirkungen auf die gesamte Autobranche und Arbeitsplätze weit über Stellantis hinaus.
Hintergrund ist, dass ab dem kommenden Jahr strengere Regeln für Industrieprodukte gelten. Laut Brexit-Vertrag müssen dann 45% der Bestandteile eines britischen E-Autos aus dem Vereinigten Königreich oder der EU stammen, damit das Auto zollfrei in die EU exportiert werden kann. Ab 2027 sind es sogar 65%. Praktisch sei das aber kaum machbar, sagt Mike Hawes, Hauptgeschäftsführer des britischen Handelsverbands der Automobilindustrie. Denn ausgerechnet die Batterien, die einen Großteil des Wertes der E-Autos ausmachen, seien hier schwer zu beschaffen.
The battery industry hasn't been able to keep pace with the level of demand for batteries. So there is the real threat of the application of tariffs. From the 1st of January next year.
Die Batterieindustrie komme bei der Nachfrage gar nicht hinterher, sagt Hawes. Es bestehe also die Gefahr, dass die Autohersteller ab nächstem Jahr tatsächlich Zölle auf Exporte zahlen müssten. Denn E-Batterien müssten wahrscheinlich außerhalb der EU eingekauft werden, die meisten wohl in Asien. Beim Aufbau der eigenen Batterieproduktion hinkt Großbritannien hinterher. Stellantis warnt, wenn die Zölle die Kosten für britische E-Autos dann zu hoch treiben, müsse man die Werke abziehen. Und betroffen wären nicht nur die rund 5000 Mitarbeitenden von Stellantis, befürchtet Andy Palmer, Automobilexperte und ehemaliger Manager bei Nissan.
It's 800,000 jobs in the UK. Which is basically those jobs associated with the car industry.
Es gehe insgesamt um gut 800.000 Jobs im Vereinigten Königreich, sagt Palmer, in der gesamten Automobil- und Zuliefererindustrie. Die britische Regierung müsse also nun dringend handeln.
The key, I guess, is basically to get on and start attracting battery manufacturers and indeed other automotive suppliers back to the United Kingdom.
Das Wichtigste sei jetzt, Batterie- und andere Autoteilhersteller zurück ins Vereinigte Königreich zu holen, sagt Palmer. In der Zwischenzeit müsse Großbritannien weiter mit der EU bessere Bedingungen verhandeln. Das forderten nun auch weitere Autohersteller, mitunter der Deutsche Verband der Automobilindustrie. Auch die oppositionelle Labour-Partei mischte mit, denn das einst so schillernde Versprechen vieler Konservativer, mit dem Brexit werde alles besser, bröckelt immer mehr. Franziska Hoppen, London.
Von welchem Land sprechen wir? Das Wachstum im ersten Quartal war mit 1,6% das zweithöchste in der Europäischen Union. Und für das laufende Jahr hat die EU-Kommission das Wirtschaftswachstum hier am stärksten nach oben korrigiert, von 1 auf 2,4%. Die Rede ist von Portugal und unsere Korrespondentin erklärt die überraschend guten Zahlen.
Maßgeblich dazu beigetragen hat das starke erste Quartal der portugiesischen Wirtschaft, nicht zuletzt, weil das Land viele Urlauberinnen und Urlauber vor allem aus Nordamerika anziehen konnte. Allein im März sind die Tourismuseinnahmen in Portugal im Vergleich zum Vorjahresmonat um 45% gestiegen. Fast 340 Millionen Euro haben Hotels laut Nationalem Statistikinstitut in diesem Monat eingenommen. Vor allem der Tourismus hatte Portugal einst aus dem Tal der Finanz- und Wirtschaftskrise gerettet. 2019 hatte der Tourismussektor 8,7% Anteil am Bruttoinlandsprodukt, fast 340.000 Arbeitsplätze entstanden. Als Tourismus durch die Corona-Pandemie über einen längeren Zeitraum fast komplett weggefallen ist, hat das die portugiesische Wirtschaft entsprechend heftig getroffen. Mut macht nun vielen dort, dass das Land in den vergangenen Jahren auch für andere Industriezweige als Produktionsstandort immer interessanter geworden ist. Nachhaltige Modelabels lassen ihre Kleidung in Portugal fertigen und das Land ist mittlerweile der größte Fahrradhersteller Europas.
Portugal-Korrespondentin Franka Wels mit den neuen guten Wirtschaftsdaten. Und zum Schluss ein Rekord: bei 16.292 Punkten stand der DAX am Nachmittag, so hoch wie noch nie in seiner Geschichte. Gründe dafür gibt es heute eine ganze Menge.
Auftrieb verliehen haben dem DAX gute Nachrichten aus den USA. Ein baldiges Ende des Streits über die Schuldenobergrenze hat auch hierzulande die Aktienkurse angetrieben. Eine rasche Einigung würde einen Zahlungsausfall verhindern. Positive Impulse gibt es außerdem von den Erzeugerpreisen. Die Preise gewerblicher Produkte steigen immer langsamer. Lebensmittel, Zement oder Stahl haben sich im April im Vergleich zum Vorjahr um 4,1% verteuert. Experten rechnen damit, dass damit auch der Druck auf die Inflation weiter nachlassen dürfte. Damit könnten auch die Leitzinserhöhungen der Notenbanken bald ein Ende finden, heißt es von Händlern. Der Ukraine-Krieg und die Sorgen vor einer Rezession treten deshalb etwas in den Hintergrund. Seit Anfang des Jahres hat der Leitindex DAX ein Plus von rund 16% hingelegt. Konstantin Röse, ARD Börsenstudio, Frankfurt.
Zum Handelsschluss steht der DAX allerdings wieder etwas unter seinem Rekord, immer noch plus 0,7%. Das sind 16.270 Punkte.